Unser heutiger Predigttext steht in 1. Mose 1, Verse 24 bis 31. Es geht um den sechsten Schöpfungstag. Und Gott sprach: Die Erde bringe hervor lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach: Sehet da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde hier in Hannover und auch liebe Zuhörer und Zuschauer von nah und fern, wir sind, das darf ich zu Beginn sagen, sehr dankbar für die vielen Rückmeldungen und Kontakte, die wir auch im Nachgang zu unserem Video bis hierher bekommen haben. Und wir wollen wirklich gut miteinander in Verbindung bleiben und immer wieder nach Wegen suchen, wie wir einander unterstützen können und wie wir miteinander agieren können. Seien Sie also herzlich gegrüßt und lassen Sie uns miteinander weiter vorangehen. Heute kommen wir nun zu dem geheimnisvollen Moment, auf den der ganze Schöpfungsbericht konsequent zusteuert. Gott schuf den Menschen. Diese Nachricht elektrisiert, diese Nachricht rückt alles, was in dieser Welt passiert, plötzlich in ein neues Licht. Wenn das wahr wäre, dann müsste ein Ruck durch unser Land gehen. Stellen Sie sich vor, die Titelzeile in der Zeitung mit den vier Buchstaben: Gott schuf den Menschen, jedes Wort eine Zeile. An jedem Kiosk zu sehen. Und die Tagesschau eröffnet mit der Spitzenmeldung: Wie neueste Dokumente zur Verwunderung der Fachwelt ergeben haben, wissen wir jetzt, Gott schuf den Menschen. Und plötzlich müsste jeder an sich herunterschauen und seinem Gegenüber ins Gesicht schauen und sagen: Ich bin da, weil Gott mich schuf. Und du lebst und redest auf mich ein, weil Gott dich schuf. Und jeder Schwerstkranke und jeder Hochbetagte und jeder zarte Embryo, geschützt im Leib seiner Mutter, ist da, weil Gott ihn schuf. Viele Zeitgenossen können diesen Gedanken nicht denken. Sie leben ihr Leben, sie verstehen ihre Existenz im Bann der sogenannten drei großen Kränkungen, die der Psychoanalytiker Sigmund Freud diagnostiziert hat in einem berühmten Aufsatz aus dem Jahr 1917, veröffentlicht in der Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse. Drei Kränkungen. Kränkung 1: Unsere Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums, wie man spätestens seit Kopernikus im 17. Jahrhundert weiß. Nicht die Erde, sondern die Sonne steht im Zentrum. Und die Erde ist eben nur einer der Planeten, die um die Sonne kreisen. Dadurch wurde, laut Freud, das menschliche Selbstbewusstsein erschüttert. Er nennt das die kosmologische Kränkung. Ein zweiter Schlag in die Magenkuhle menschlicher Eitelkeit erfolgte dann durch Charles Darwins Evolutionslehre. Mit Freuds Worten, Zitat, der Mensch ist nichts anderes und nichts Besseres als die Tiere. Er ist selbst aus der Tierreihe hervorgegangen, einigen Arten näher, anderen ferner verwandt. Dies ist aber die zweite, die biologische Kränkung. Und den Höhepunkt dieser Kränkung nach dem 17. und dem 19. Jahrhundert, den Höhepunkt dieser Kränkung bewirkt dann in aller Bescheidenheit Freud selbst. Er nennt das die psychologische Kränkung. Der Mensch ist nicht mehr Herr im eigenen Hause. Deine Triebe kannst du nicht bändigen und dein Unterbewusstes kannst du nicht überblicken. Du bildest dir zwar ein, sagt Freud, selber bewusst zu entscheiden, aber in Wirklichkeit bist du ein Getriebener, nicht zuletzt getrieben von deinem Sexualtrieb. Dein Ich ist längst nicht mehr Herr im eigenen Hause. Du verstehst im Letzten nicht, was du tust und was du willst. Sie haben gemerkt, die erste sogenannte Kränkung, die kosmologische, ist eine schlichte Tatsache. Und wie wir neulich schon gesehen haben, ist das heliozentrische Weltbild von Kopernikus völlig mit der biblischen Sichtweise vereinbar. Das hat ja Kopernikus selbst schon gesagt. Er hat gesagt, meine Theorie richtet sich nicht gegen die Bibel, sondern nur gegen die Lehre der römisch-katholischen Kirche in deren Verhaftung bei Aristoteles, aber nicht gegen die Bibel. Kränkung 2 und 3, also die biologische und die psychologische Kränkung, Darwin und Freud, sind dagegen Ideologien, Glaubenssätze, Dogmen. Sie treten uns zwar mit einem wissenschaftlichen Anspruch entgegen, sowohl Darwin als auch Freud, aber dabei überschreiten sie Grenzen, die exakte Wissenschaft niemals überschreiten dürfte. Darwin behauptet, erklären zu können, was vor vermeintlich Milliarden von Jahren geschehen sein soll und bisher in keinem Experiment je bewiesen werden konnte. Es sind historische Theorien, die er entwickelt, nicht mehr und nicht weniger. Und Freud will das Innerste unseres Bewusstseins ergründen, ohne auch nur ansatzweise erklären zu können, was dieses Bewusstsein überhaupt sei. Auf keinem Röntgenschirm dieser Erde konnte es bislang entdeckt werden. Und dennoch, und das müssen wir sehen, haben Darwin und Freud bis heute starken Einfluss darauf, wie unsere Zeitgenossen sich selber verstehen, wie unsere Zeitgenossen ihr eigenes Leben deuten, und zwar auch jene, die keine Zeile von Darwin oder Freud bisher gelesen haben. Friedrich Nietzsche, immerhin ein Zeitgenosse Darwins, hat die Konsequenzen dieser Anschauung ungeschminkt benannt. Er sagt, Zitat, was ist der Mensch? Der Mensch? Eine kleine, überspannte Tierart, die glücklicherweise ihre Zeit hat. Das Leben auf der Erde überhaupt ein Augenblick, ein Zwischenfall, eine Ausnahme ohne Folge, belanglos. Der Mensch eine überspannte Tierart. Wenn Darwin recht hat, dann hat logischerweise Nietzsche auch recht. Dann gibt es keinen Sinn. Und wenn man dann noch bedenkt, was dieser Mensch in seiner kurzen Lebenszeit trotzdem alles anrichten kann, an Leid, an Zerstörung, dann ist es nur noch ein kurzer Schritt bis zu dem Zynismus des Dichters Gottfried Benn, der ja auch eine Zeit lang in Hannover gelebt hat. Und der sagte, die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein. Die Krone der Schöpfung, der Mensch, das Schwein, Gottfried Benn. Und wie wollen wir dann noch begründen? Und wie wollen wir dann noch festhalten, was unser Grundgesetz in Artikel 1 als erstes Grundrecht festschreibt? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Artikel 1. Die Ermordung von statistisch bestätigten 100.000 Kindern im Mutterleib in Deutschland, und die Dunkelziffer ist sehr viel größer, Jahr für Jahr, zumeist durch medizinisches Personal. Diese Tatsache passt besser zu Darwin und zu Nietzsche als zum Grundgesetz. Und woran machen Sie fest, welchen Wert Ihr Leben hat und das Ihrer Mitmenschen? Wer darf uns überhaupt sagen, wer wir sind? Wie wollen Sie begründen, dass es falsch ist, schwerstkranke Menschen, die dem Gesundheitssystem jahrelang hohe Summen abfordern, durch Euthanasie zu töten? Wie wollen Sie begründen, dass das falsch ist? Man sagt dann beschönigend, sie von ihrem Leiden zu erlösen. Ich frage Sie, mit welchen Gründen wollen Sie dem widersprechen? Ich denke an den bekannten Publizisten und Rhetorikprofessor Walter Jens, der immer wieder sagte, wenn er einmal an Alzheimer oder Demenz erkranke, dann wolle er, dass man seinem Leben ein Ende setze. Und als es dann wirklich geschah, da hat seine Familie gemerkt, er will leben. Er will leben. Und seine Frau Inge Jens, selber Literaturwissenschaftlerin, hat alles getan, um sein Leben zu beschützen und so angenehm wie möglich zu gestalten, auch als er sich schon gar nicht mehr erkannte. Und Walter Jens hat dann nach seiner Demenzkrankheit noch 10 Jahre weitergelebt. Er wollte leben. Woher hat unser Leben seinen Wert? Und was hätten Sie den Eugenikern der Nazis entgegengehalten, als die von lebensunwertem Leben philosophierten und als sie kranke Menschen zu Ballastexistenzen erklärten, Ballastexistenzen, weil sie nur noch ein Ballast sind? Wer sagt denn? Wer sagt denn, dass menschliches Leben einen unzerstörbaren Wert hat, der von uns fordert, dass wir dieses Leben leidenschaftlich beschützen? Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Dr. Walter Apel, einer unserer Gemeindeältesten, der in dieser Woche überraschend heimgegangen ist. Von Beruf theoretischer Physiker. Ein leidenschaftlicher Forscher bis zuletzt. Schrieb mir in seiner letzten Mail 4 Tage vor seinem Tod: Ich freue mich über die Reihe über die Schöpfung. Nie ist mir so klar geworden, wie zentral die Schöpfung tatsächlich ist. Zitat Ende. Und falls Sie unser Studium von Genesis 1 bis hier mitverfolgt haben und Sie können die Predigten, die Sie noch nicht gehört haben, über unsere Homepage jederzeit anklicken, dann können Sie nachvollziehen, dass diese Verse heute, die wir ja nicht in einer Predigt auslegen können, da brauchen wir etwas mehr Zeit, dass diese Verse der Höhepunkt sind, auf den die gesamte Schöpfungsberichterstattung zuläuft. Es ist so, als ob Gott bis dahin alles für diesen Moment vorbereitet hätte, an dem wir heute stehen. Die Vegetation hat er vorbereitet als Nahrungsgrundlage für den Menschen. Deswegen steht dann hier in Vers 29, und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben, alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde. Und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Alles vorbereitet für euch. Die Lichtträger, die den Rhythmus von Tag und Nacht vorgeben. Die Bevölkerung des Wassers und des Luftraums durch Fische und Vögel. Und im ersten Teil des 6. Tages kommen dann noch die Landtiere dazu. Unser Bericht hier ab Vers 24 teilt diese Landtiere ganz grob in 3 Kategorien auf. Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe hervor lebendiges Tier, ein jedes nach seiner Art, Vieh, Gewürm und Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art. Und es geschah also, und Gott machte die Tiere des Feldes, ein jedes nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Das kommt noch zu Beginn des 6. Tages, weil die noch fehlten. Man kann die Tiere hier grob in 3 Kategorien aufteilen, 3 verschiedene hebräische Begriffe. Behemah, das sind die größeren 4-füßigen Haustiere. Und dann Remes, das ist das Gewürm, die kriechenden Tiere oder mit kleinsten Füßen. Und schließlich Chayeto Eretz, wilde Tiere wie Löwen, Bären. Und alle jeweils in großer Artenvielfalt, wie hier steht. Oder wir wissen es jetzt schon nach ihren Grundtypen. Das ist ja wahrscheinlich der Artbegriff, der hier gemeint ist. Nach ihren Grundtypen geschaffen, innerhalb derer es dann einen gewissen Entwicklungsspielraum gibt. aber eben keine Höherentwicklung von einem Grundtyp zum nächsten, keine Makroevolution, sondern klar gegeneinander abgegrenzte Grundtypen, nicht miteinander kreuzbar. Und sie kommen alle aus Gottes Hand. Was man erahnen kann, wenn man ihre Nachfahren, also das, was heute daraus geworden ist, im Detail betrachtet. Ich will Ihnen heute nur ein Beispiel für die Landtiere geben, und zwar aus der Kategorie Gewürm. Die Zeitschrift Nature berichtete neulich von diesem speziellen Käfer. Seine Flügeldecken sind fest und undurchdringlich. Die University of California hat dazu eine Forschungsarbeit durchgeführt. Dieser Käfer profitiert von einer bisher nicht beobachteten Verbindung, nämlich die verschiedenen Schichten des Rückenpanzers an durchschnittlich 5 Stellen puzzelähnlich zu verzapfen. Und so schafft der höchstens 2,5 cm lange Käfer eine flexible, punktuell nachgebende und erst nach und nach abblätternde Oberfläche, die es ihm erlaubt, sich problemlos, ohne Schaden zu nehmen, etwa von einem Auto überfahren zu lassen. Das ist ein Experiment, das Forscher mit diesem Käfer durchgeführt haben. Ich stelle diesen Bericht Ihnen auch zur Verfügung über meine Homepage im Verlauf dieses Sonntags. Da können Sie das nochmal nachlesen. Also man hat unter dem Mikroskop Folgendes festgestellt, dass die Schichten seines Rückenpanzers sich unter der Last verschieben und so die Belastung verteilen. Und diese Puzzleteilverbindung reißt nur bei enormem punktuellen Druck. Tests zwischen 2 Stahlplatten zeigen, dass man 149 Newton aufwenden muss, um diese Struktur zu zerbrechen. Müssen Sie sich ja vorstellen. Also zum Vergleich, ein Mensch, der einen Käfer mit Daumen und Zeigefinger zerdrückt, könnte je nach Fingerkraft höchstens 63 Newton aufbringen. Und die Anatomie dieses Käfers ist so gestaltet, dass die Druckpunkte nicht über lebenswichtigen Organstrukturen liegen, sodass eine kurzfristige schwere Belastung keine Folgen im Gewebe darunter nach sich zieht. Also besondere Flexibilität unter Druck, das ist das Geheimnis. Und der Panzer bricht nicht in zwei. Dieses Konstruktionsprinzip hat dann auch die Ingenieurswissenschaft interessiert. Man hat einen Nachbau versucht und dieser Nachbau erwies sich stabiler als typische Verbindungen, die heute etwa im Flugzeugbau zum Einsatz kommen. Dabei variieren Festigkeit und Elastizität des Materials abhängig von der Anzahl der Puzzleverbindungen und der Stärke der einzelnen verbundenen Elemente. Also, ein Beispiel für Gottes Schöpfungsgenialität. Und Sie wissen, dass aus solchen Beispielen inzwischen ein ganzer Zweig der Ingenieurswissenschaften hervorgegangen ist, die Bionik. Also die Definition für Bionik, sie löst technische Probleme nach dem Vorbild biologischer Funktionen. Das ist die wissenschaftliche Formulierung. Sie löst technische Probleme nach dem Vorbild biologischer Funktionen. Vereinfacht gesagt, die Bionik baut Modelle aus der Schöpfung nach. Und zwar die einfachen, denn die komplizierten überfordern sie. Ja, und die Bionik zeigt, Gottes Schöpfung funktioniert. Dieser kleine Käfer. Bis zum 6. Tag schon. Und wie gesagt, Sie können das sich herunterladen über meine Homepage. Und damit ist dann die Bühne gewissermaßen bereitet. Die Bühne, auf die der lebendige Gott jetzt jenes Wesen stellt, an dem ihm in besonderer Weise gelegen ist. Jenes Wesen, an dem ihm mehr gelegen ist als an allen anderen. Und das sehen Sie an unserem Text. Unser Text macht diesen Einschnitt, dieses Ausrufezeichen unzweideutig klar. Bis dahin hieß es immer, Vers 24, und Gott sprach, die Erde bringe hervor. Vers 20, und Gott sprach, es wimmel das Wasser von lebendigem Getier. Vers 14, und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels und so weiter. Gott spricht ein Machtwort, er spricht die Dinge ins Dasein. Und vergleichen Sie das jetzt bitte mit unserem Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Lasset uns Menschen machen. Diese Formulierung fällt völlig aus dem Rahmen des bisherigen. Es ist wie ein Innehalten. Es ist, als ob der Bericht uns plötzlich zuruft, Achtung, Helmut Thielicke hat das in einer Predigt über unseren Vers so ausgedrückt, dieses Besondere dieses Moments. Er schreibt, es ist eine Art verhaltenen Atemholens, wie wir es von uns selbst kennen, wenn wir an das entscheidende Stück irgendeiner Arbeit herangehen, auf deren Gelingen uns jetzt alles ankommt. Da halten wir inne und nehmen Abstand. Vielleicht erlebt es ein Dachdecker so, der einen Kirchturm mit Schindeln bedeckt hat und nun noch in einer letzten riskanten Anstrengung den Hahn auf seiner Spitze anzubringen hat. Oder ein Dichter, der daran geht, die Schlüsselszene in sein Drama hinein zu komponieren. Achtung, lasst uns. Vorher hatte Gott, wie gesagt, seinen Befehl wirken lassen, aber jetzt teilt er uns seinen Ratschluss mit. Und Gott spricht mit sich selbst im Plural, in der Mehrzahl. Warum? Was bedeutet dieser Plural hier? Der Plural kann zum einen die besondere Macht und Würde Gottes darstellen. Dann ist es ein Majestätsplural. Eure Majestät. Gott in der ganzen Fülle seiner Majestät betont, dass er hier handelt. Aber schon die frühe Kirche hat in diesem Vers noch mehr gesehen. Erinnern Sie sich, in Vers 2 war bereits davon die Rede, dass Gottes Geist beim Schöpfungsakt dabei ist. Der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Vers 2. Und vom Neuen Testament wissen wir, dass auch der Sohn Gottes am Schöpfungshandeln beteiligt war. Wir können jetzt nicht alle Stellen lesen, aber zum Beispiel Johannes 1, 1 bis 3 oder Kolosser 1, da wird über Jesus gesagt, Kolosser 1, Vers 16, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Oder denken wir an die Aussage von Hebräer 1, Vers 2, Gott hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, durch den er auch die Welt gemacht hat. Und damit wird die Sache immer klarer. Es ist naheliegend, in diesem Plural, lasst uns Menschen machen, einen ersten behutsamen Hinweis auf die Dreieinigkeit Gottes, auf die Trinität zu erkennen. Lasst uns. Und übrigens begegnet das häufiger in der Bibel, dass Gott mit sich selbst kommuniziert. Ja, weil Gott in Gemeinschaft existiert, von Anfang an. Das ist für uns schwer nachvollziehbar, aber so ist es. Gott kommuniziert immer wieder mit sich selbst. Nehmen wir zum Beispiel Psalm 2, Vers 7, wo es heißt, er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Da redet der Sohn über den Vater. Oder Psalm 110, Vers 1, der Herr, sagt hier David, sprach zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Der Herr, Gott der Vater, sprach zu meinem Herrn, dem Messias, Gott dem Sohn, Jesus Christus. Gott spricht mit sich selbst. Und es gibt weitere Stellen. Und das ist nun spannend. Und wir müssen das verstehen. Ausgerechnet in dem Moment, wo der Schöpfer sich anschickt, den Menschen ins Leben zu rufen, ausgerechnet da macht er uns darauf aufmerksam, ich bin an diesem Schöpfungsakt beteiligt mit meiner gesamten Person. Ich stehe mit innerster persönlicher Beteiligung dahinter. Du Mensch, so ernst nehme ich dich. So wichtig bist du mir. Und das ist das Erste, was unsere Menschenwürde begründet. Wir kommen aus Gottes Hand. Wir kommen aus Gottes Hand. Das ist unser erster von zwei Punkten. Und wissen Sie, wenn wir das realisieren, dann kann uns das doch nicht kalt lassen. Ja, nun könnte einer sagen, ja gut, das galt damals für Adam, weil er der Prototyp war, die Nummer eins in der Reihe Mensch gewissermaßen. Aber wir sind erst die späten Nachfahren. Wie sollten wir denn mit der gleichen Aufmerksamkeit Gottes rechnen können? Wir sind doch erst die Ergebnisse von Vers 28, wenn Sie so wollen, wo Gott dann sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Wir kommen doch erst auf diesem Wege. Kommen wir auch aus der Hand des Schöpfers? Die Antwort heißt ja. Und den ersten Hinweis finden wir in diesen Versen selbst, wenn wir uns den Namen Adam anschauen. Überall, wo hier Mensch steht, Gott schuf den Menschen, da steht im Hebräischen Adam. Und Sie müssen wissen, der Name stammt von dem hebräischen Wort Adama, Erdboden, Erde. Also der Name steht gewissermaßen für die materiellen Bestandteile, aus denen wir gebaut sind, stellvertretend. Wir werden das in Kapitel 2 deutlicher sehen. Adam, das heißt, der vom Erdboden gemacht ist. Und jetzt ganz wichtig, dieser Begriff bezeichnet sowohl den konkreten ersten Menschen, also den konkreten historischen Adam, aber er kann zugleich ganz allgemein den Menschen bezeichnen. Also wenn wir sagen, der Mensch war schon immer ein Egoist, der Mensch ist schon immer um sich selbst gekreist zu allen Zeiten, da können wir auch Adam sagen. Oder Goethe, ne? Die Menschheit schreitet immer voran, aber der Mensch bleibt immer der gleiche. Da würde man Adam auch sagen. Und auch hier in diesen ersten Bibelkapiteln wird Adam in beiden Bedeutungen gebraucht. Hier bei uns in Vers 26 und 27, lasst uns Menschen machen. Und Gott, Vers 27, schuf den Menschen. Da ist das wie eine Gattungsbezeichnung. Gott schuf den Menschen, also den Adam allgemein. Und er schuf sie dann konkret als Mann und als Frau. Kommen wir nächsten Sonntag dazu. Da ist Adam gewissermaßen Repräsentant für die ganze Menschheit. Und dann anders, wenn Sie drei Kapitel weiterschauen, Genesis 4, Vers 1, da heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Das ist ganz klar der historische Adam, der Vater von Kain. Es kann also für beides stehen. Und daraus folgt für uns nun etwas ganz Entscheidendes. Gott beschränkt seinen Schöpferanspruch nicht auf das erste Menschenpaar. Nicht auf den historischen Adam und die historische Eva, die es auch gab, sondern dieser Anspruch gilt für die ganze Menschheit. Das heißt, auch sie tragen das göttliche Copyright auf ihrem Herzen. Wer immer sie sind, made in heaven, das tragen sie auf ihrem Herzen. Und da müssen wir ganz sicher sein. Deswegen habe ich nochmal nachgeguckt bei Paulus, auf dem Areopag, bei seiner großen Rede dort unter den Philosophen. Hören Sie hier, was Paulus dort sagt in Vers 24, Apostelgeschichte 17. Da sagt er, Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist. Er ist der Herr des Himmels und der Erde. Und dann Vers 26. Und er hat aus einem Menschen, also dem ersten Adam, das ganze Menschengeschlecht gemacht. Also er hat selbst aus einem das ganze Geschlecht gemacht. Und noch konkreter Vers 27. Damit sie, also sie alle, ihr alle hier in Athen auf dem Areopag, damit sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jedem unter uns. Jedem Einzelnen. Jahrtausende später. Warum? Weil er unser Schöpfer ist. Weil er aus dem einen sie alle gemacht hat. Jeden Einzelnen. Wo auch immer er lebt und was auch immer er glaubt. Und ein letzter Beleg, einfach weil dieser Sachverhalt so wichtig ist. In das gleiche Horn stößt schon Psalm 8, den wir vorhin als Lesung gehört haben. Psalm 8, wo David voller Erstaunen die Pracht der Gestirnswelt betrachtet und dann sagt, wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist der kleine Mensch? Was sind wir, wir Vereinzelten? Und was sind wir? Was ist die Antwort? Vers 6. Du hast ihn gemacht. Du hast ihn gemacht, jeden einzelnen Menschen, und zwar wenig niedriger als Gott. Du hast ihn mit einer so besonderen Würde ausgestattet, die ihn weit über alle anderen Schöpfungswerke hinaushebt. Und deswegen dürfen auch wir, die wir heute am 1. November 2020 hier sitzen, mit Gewissheit sagen, Gott ist mein Schöpfer. Mein Schöpfer. Wir kommen aus Gottes Hand. Ich komme aus Gottes Hand. Und es ist keine theologische Lyrik, dieses Konfirmandenlied, das wir auch hier immer wieder singen. Mein Schöpfer, steh mir bei, sei meines Lebens Licht. Du willst, dass ich der Deine sei, mein Schöpfer, steh mir bei. Und ich habe diese Wahrheit deshalb ausführlicher begründet, weil für jeden Einzelnen von uns davon enorm viel abhängt. Weil das nämlich heißt, du bist gewollt. Du bist gewollt. Er hat dich geschaffen. Ein Kollege aus der Schweiz berichtet von einem Krankenbesuch in einem Spital. Er kommt in ein Zimmer, die Tafel mit der Fieberkurve, so war das ja früher, und darunter der Name einer Patientin, schätzungsweise 25 Jahre alt. Und ihr Name heißt Feld. Der stutzt. Sagt, interessanter Name, wo kommt der her? Und da legt sich ein Schatten auf das Gesicht dieser jungen Frau, und dann erzählt sie, und zwar so laut, dass es auch die anderen Patienten hören können. Sie schreit es geradezu heraus, sagt er, mit ihrem Namen habe es leider eine besondere Bewandtnis. Sie sei als Wickelkind nahe der Straße auf dem Feld gefunden worden. Dort hat ein Bauer seine Arbeiten über mehrere Tage hinweg gemacht und deswegen war man wohl davon ausgegangen, dass sie dort rechtzeitig gefunden werden würde. Und dann hat ein vorbeifahrender Lastwagenfahrer sie entdeckt, ohne jegliche Angabe, namenlos. Und darauf hätten sie ihr den Namen ihres Fundortes gegeben, Feld. Und sie sagt, sie gebe weiß nicht was dafür, wenn sie etwas, irgendetwas von ihrem Vater erfahren könnte. Und niemand könne ermessen, wie schwer diese Last zu tragen sei. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Aber nicht wenige Menschen empfinden ihr Leben so. Auch wenn sie einen Namen mit von oder zu tragen. Ich bin nicht gewollt. Und im Zorn hat es mir mein Vater gesagt, du warst ja sowieso nur ein Unfall, was willst du? Und ich habe es gespürt, sie haben mich nicht gewollt, ich war ihnen lästig. Und jetzt schau dir an, was hier steht. Gott in seiner ganzen Majestät, Gott, der extra betont, dass er als der Dreieinige hier mit seiner ganzen Intensität beteiligt ist, sagt, und ich habe dich gewollt. Die Tatsache, dass du auf dieser Erde angekommen bist, heißt, dass ich dich gewollt habe. Es gibt ein Gedicht von Kurt Marti, Schweizer Dichter. Da fragt er sinngemäß, wer hat eigentlich die Entscheidung getroffen, dass ich geboren wurde? Wer hat die Entscheidung getroffen, dass Sie geboren wurden? Wer wurde gefragt? Wer musste das erlauben? Wer hat das eigentlich verfügt? Wer wird das verfügen, dass unsere liebe Familie Pankratz heute, so Gott will, vielleicht in diesen Minuten ihren Nachwuchs geschenkt bekommt? Und Marti schreibt, ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung und die mich zeugten wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt und die mich gebar wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte, ja. Das ist der Zentralschlüssel zur Begründung von Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Denn er sagte, ja, zu deinem Leben. Und liebe Gemeinde, wo diese Berufung auf Gott verworfen wird und eine Gesellschaft sich immer dreister an Gottes Geboten austobt, da kann selbst die beste Verfassung auf Dauer weder Menschenwürde noch Freiheit schützen. Sprüche 14, Vers 34 sagt, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Das hat Folgen. Mit Sorge sehen wir, wie in diesen Tagen auch andere Verfassungsgüter, wie die Gewaltenteilung oder die Reise- und Besuchsfreiheit in Gefahr geraten. Wir sehen, wie bürgerliche Rechte ohne Gesetz und unter Umgehung von Parlamenten abgebaut werden. Auch die neuen Verordnungen, deren rechtmäßiges Zustandekommen von etlichen Verfassungsrichtern sehr, sehr kritisch beurteilt wird, verhindern zum Beispiel in vielen Bundesländern das Zusammenkommen von Christen in privaten Hauskreisen. Umso wichtiger wird es sein, dass wir treu unsere öffentlichen Gottesdienste feiern. Und dass diese Anlaufstellen für unsere Zeitgenossen immer geöffnet bleiben. Und als Gemeinde Jesu Christi dürfen wir nicht müde werden, unsere Obrigkeiten daran zu erinnern und darauf zu behaften, dass wir alle unser Handeln vor diesem allmächtigen Schöpfer verantworten müssen, zu dem sich auch die Präambel des Grundgesetzes bekennt. Denn wir kommen aus Gottes Hand. Das ist die Wahrheit über jedem einzelnen Leben. Das ist die erste Begründung der Menschenrechte. Und dann das Zweite. Jetzt fragen wir, wie kommen wir aus Gottes Hand? Wie kommen wir aus Gottes Hand? Und da lesen wir noch einmal Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, beziehungsweise man kann auch übersetzen, ähnlich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel, das Vieh. Und dann nochmal Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott betont das nochmal durch diesen Chiasmus, dadurch, dass er das nochmal quasi über Kreuz wiederholt. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Deutlicher kann man es nicht sagen. Das ist das Zweite. Wir tragen Gottes Bild. Erstens, wir kommen aus Gottes Hand. Und zweitens, wir tragen Gottes Bild. Dieser Vers 26 wird ja in Vers 27 noch weiter ausgeführt. Und das heißt, es gilt ab der ersten Zehntelsekunde unseres Lebens. Von der ersten Zehntelsekunde deines Lebens an, in dem Moment, wo Eizelle und Samenzelle miteinander verschmolzen sind, trägst du Gottes Bild. Die Theologen haben dafür den lateinischen Begriff Imago Dei gefunden. Bild Gottes. Imago Dei. Und das heißt, Gott stiftet von der ersten Sekunde an eine besondere Beziehung zwischen sich und seinem Menschen. Eine Beziehung, die er so zu keinem anderen Geschöpf im ganzen Universum hat. Das muss man erstmal verstehen. Und hier stehen wir an jenem geheimnisvollen Punkt, der uns Menschen aus allen anderen Schöpfungen heraushebt. Und der uns auch deshalb von allen anderen Kreaturen des Universums trennt. Und das gilt bereits für den Embryo im Mutterleib. Einer unserer Mitarbeiter, der zurzeit in Rumänien Medizin studiert, hat dort eine Präsentation zur Frage der Ethik in der Medizin zum Thema Abtreibung vorgestellt. Und er hat seine Präsentation abgeschlossen mit zwei Bibelversen, die ich an dieser Stelle vorlesen möchte. Die eine Stelle steht in Psalm 139, Psalm 139, Vers 16. Da heißt es, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten. Deine Augen sahen mich bereits im embryonalen Zustand. Und die zweite Stelle nach Psalm 139, 16 ist Jeremia 1, Vers 5. Jeremia 1, Vers 5. Ich kannte dich, sagt Gott, ehe ich dich im Mutterleib bereitete. Und ich sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest. Gott kennt uns. Und wir tragen sein Bild. Und das heißt, wer einen Embryo tötet, tötet Gottes Ebenbild. Und das ist keine kleine Sache. Und die spannende Frage heißt nun, wie wirkt sich das aus? Woran erkennt man Gottes Bild an unserem Leben? Denn Gott ist ja dieser Tatbestand so wichtig, dass er ihn hier innerhalb von zwei Versen viermal benennt. Das ist sehr, sehr auffällig. In Vers 26 ein Bild, das uns ähnlich sei. Und dann nochmal zum Bilde Gottes schuf er ihn. Zwei verschiedene Begriffe finden wir hier in Vers 26. Lasst uns Menschen machen zu unserem Bild. Da steht Zelem im Hebräischen. Und uns ähnlich, da steht das Wort Demut. Müssen wir uns kurz anschauen. Zelem, das stammt von einem Wort, das man mit eingravieren übersetzen kann. 2. Mose 20, 4. Und das heißt, wir sind nach Gottes Bild geschaffen. Das heißt, wir sind nach Gottes Vorgabe geschnitzt, wenn Sie so wollen. Wir sind nach Gottes Vorgabe eingraviert, geschnitzt, gestaltet. Und dieses Wort Zelem steht auch dann zweimal noch in Vers 27. Und dann das andere, Demut, das kann man übersetzen mit Modell. Als Gott uns konzipierte, als Gott uns entwarf, da hat er sich selbst als Modell genommen. So kann man das verstehen. Es gibt eine Analogie bei Mose. Als Mose die Stiftshütte konzipieren sollte, da hat Gott ihm ein Modell gezeigt. Und er hat gesagt, mach's nach diesem Modell. 2. Mose 25, Vers 9 und Vers 40. Und Gott selbst ist das Modell für uns. Gott selbst nimmt sich als Modell für seine Gestaltung unseres Lebens. Und deswegen tragen wir jetzt sein Bild. Wir sind geschnitzt nach seiner Vorgabe. Und diese beiden Begriffe, Zelem und Demut, diese beiden Begriffe beschreiben genau die Balance zwischen Ähnlichkeit, aber nicht Gleichheit. Es bleibt natürlich ein qualitativer Unterschied, aber es gibt doch eine echte Gemeinsamkeit. Und das müssen wir jetzt klären. Worin besteht die Imago Dei? Jetzt hier auf dieser Erde. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, das heißt, du trägst es jetzt. Es kann nicht das äußere Aussehen gemeint sein, denn von Gott wird ja gesagt, dass er nicht mit einem uns vergleichbaren Körper gewissermaßen existiert. Also Gottes Geist, Johannes 4,24. Ja, Gottes Sohn hat nach seiner Auferstehung einen unsterblichen Leib bekommen, Philipper 3. Und die Bibel sagt, Paulus zum Beispiel, dass wir einen entsprechenden unsterblichen Leib bekommen werden in der Ewigkeit. Aber der Punkt ist nicht gemeint. Was ist jetzt die Entsprechung zu Gott? Nun, Gott hat uns eine ethische Ausstattung gegeben. Ein Gewissen, Römer 2. Wir wissen um richtig und falsch. Das unterscheidet uns von allen Tieren. Wir haben Selbstbewusstsein, Ich-Bewusstsein. Wir haben einen Sinn für Identität. Wir fragen, wer bin ich denn? Was ist der Sinn meines Lebens? So kann kein Tier fragen. Ethische Ausstattung hat Gott uns mitgegeben. Gott ruft uns in die Verantwortung vor sich. Er ist die Instanz, vor der wir leben. Er ist die Instanz, vor der wir zu antworten haben. Und deswegen, weil wir diese ethische Ausstattung haben, können wir Menschen entscheiden. Wir können trauern. Wir können uns empören. Wir können heiligen Zorn und selige Freude empfinden und sagen, jetzt müssen wir handeln, ethische Ausstattung. Und Gott hat uns eine intellektuelle Ausstattung gegeben. Wir können denken, schlussfolgern, abstrahieren. Wir pflegen bewussten Umgang mit Sprache. Wir sind sprachfähig, weil Gott uns angeredet hat. Wir können durch Sprache Gefühle ausdrücken. Wir können in unsere Herzen hineinsprechen. Wir können uns verletzen und erfreuen. Intellektuelle Ausstattung. Wir können Urteile fällen. Wir können moralische Kategorien bilden. Wir haben eine Vorstellung von Gerechtigkeit, von Heiligkeit, von Wahrheit, von Güte. Intellektuelle Ausstattung. Und wir haben eine ästhetische Ausstattung. Wir erfreuen uns hoffentlich an Schönheit, an Musik, an Malerei und anderen Künsten. Wir sind kreativ, wenn Gott uns das geschenkt hat. Der eine mehr, der andere weniger. Manche ganz besonders. Wir können bewusste Sinnesgenüsse wahrnehmen. Wir freuen uns auf ein griechisches Essen zum Beispiel. Wir haben eine ästhetische Ausstattung, das gehört alles dazu. Bewusst, wir können bewusst genießen. Ja, und wir haben eine kommunikative Ausstattung. Wir sind darauf angelegt, in persönlichen Beziehungen zu leben wie Gott selbst. Verstehen Sie, von Ewigkeit her existiert der heilige Gott in der Gemeinschaft der Dreieinigkeit. Gott existiert in Gemeinschaft. Und Athanasius hat gesagt, der Vater war nie ohne den Sohn. Der Vater war nie ohne den Sohn. Und deshalb gehört auch unsere Beziehungsorientierung zur Imago Dei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, werden wir dann in Genesis 2 lesen. Wir haben dieses Verlangen nach inniger Gemeinschaft, nach seelischer Verbundenheit. Also wir haben eine ethische Ausstattung, eine intellektuelle Ausstattung. Wir haben eine ästhetische Ausstattung und wir haben eine kommunikative Ausstattung. Das alles macht unsere Imago Dei aus. Und die wichtigste Beziehung, die wichtigste Kommunikation, in die der Schöpfer uns hineingestellt hat und zu der er uns befähigt hat. Und jetzt machen Sie sich das genau klar. Die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu ihm selbst. Verstehen Sie, Imago Dei bedeutet, dass wir mit dem, dessen Bild wir tragen, in eine personale Verbindung eintreten dürfen. Was für ein Wunder. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Das heißt, Gott rief den Menschen in eine Beziehung mit sich selbst hinein. Und das höchste Ziel, die größte Ehre, die uns Menschen zuteil wird, besteht darin, dass wir in dieser Beziehung leben sollen, um ihn zu ehren. Um ihn zu verherrlichen, um sein Loblied zu singen, so wie Paulus das zum Beispiel in Epheser 1 im ersten Kapitel gleich dreimal schreibt. Epheser 1,6, er hat uns geschaffen zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und dann Vers 12, warum hat er das alles gemacht? Warum hat er uns zum Glauben gerufen? Warum hat er uns vor Grundlegung der Welt erwählt? Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Epheser 1,12 und dann nochmal Vers 14. Dass wir etwas seien, dass wir sein Eigentum würden. Warum? Zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist das höchste, das eigentliche Ziel dieser Kommunikation, in die Gott uns hineinruft. Und durch diese Beziehung zu unserem Schöpfer sollen wir dann auch beziehungsfähig werden für unsere Beziehung untereinander. Und dazu werden wir nächsten Sonntag diesen Text weiter studieren. Da ist noch viel drin. Und dabei werden wir sehen, und so viel sei vorab verraten, dass die sogenannte binäre Grundstruktur der Menschheit, also dass wir natürlicherweise entweder Männer sind oder Frauen, dass diese binäre Grundstruktur nicht durch Erziehung entstanden ist, nicht durch gesellschaftliche Prägung, nicht durch Tradition, nicht durch Stereotypen, sondern durch den ewigen Ratschluss unseres liebevollen Schöpfers. Das werden wir sehr eindeutig in Vers 27 ergründen. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Und hier haben wir den soliden Hebel, um der Gender-Ideologie, die einen brutalen Angriff auf die Seelen unserer Kinder darstellt, um dieser Gender-Ideologie erfolgreich entgegenzutreten. Heute aber war es darum gegangen, die Basis zu legen. Die Basis, die alles andere tragen muss. Wenn diese Basis da ist, kann alles gut werden. Wo diese Basis fehlt, muss am Ende alles scheitern. Und lassen Sie uns das festhalten und lassen Sie das auch unseren Zeitgenossen immer wieder sagen. Das Fundament der Menschenwürde kann niemals von Menschen selbst gelegt werden. Niemals. Das ist immer schiefgegangen. Alle Ideologien, die sich das angemaßt haben, ihrerseits die Menschenwürde zu definieren, sind gescheitert. Sei es die Französische Revolution, seien es die Nazis gewesen, seien es die Kommunisten gewesen. Sie sind alle kläglich gescheitert und am Ende bei Guillotinen, Konzentrationslagern und Gulags gelandet. Wenn der Mensch für den Menschen bestimmen will, was wahre Würde ist, wenn der Mensch darüber entscheiden will, was wahre Würde ist, wie wir denken sollen, wie wir glauben sollen, wie wir reden sollen, wie wir leben sollen, wenn der Mensch das für den Menschen entscheiden will, dann wird die Luft der Freiheit dünn und die Diktatur zur realen Möglichkeit, auch heute noch, auch heute noch. Nur der allmächtige Schöpfer, er allein kann unsere Menschenwürde garantieren und beschützen. Denn das haben wir heute gesehen, wir kommen alle aus seiner Hand. Das war das Erste. Und das Zweite, wir tragen alle sein Bild. Alle diese unzerstörbare Imago Dei. Und doch ist dieses Bild vielfach verzerrt, beschmutzt, überkritzelt und besudelt. Wenn wir Gottes Offenbarung über die Schöpfung lesen, dann kommen wir immer schon von der anderen Seite. Wir kommen immer schon als solche, die von den Folgen des Sündenfalls längst gezeichnet sind, schwer gezeichnet sind, der dann in Genesis 3 passierte. Ja, wir tragen das Bild unseres Schöpfers, aber wir suchen unsere eigene Ehre. Ja, wir stammen aus seiner Hand, aber wir haben uns losgerissen und rennen auf unseren eigenen Wegen davon. Wir haben unseren Schöpfer verhöhnt, seine Wahrheit verachtet, seine Hilfe verschmäht, seine Liebe verraten. Und wir taumeln seinen Gerichten entgegen und werden einander zur Gefahr. Der Mensch des Menschen Wolf. Aber er, der am Anfang sprach, lasst uns Menschen machen, er hat nochmal eine Tür aufgemacht. Er hat einen zweiten Adam geschickt. Ja, einen zweiten Adam, wie der Apostel Paulus in Römer 5 schreibt. Diesmal war es sein eigener Sohn. Der zweite Adam war sein eigener Sohn, den sich der Vater vom Herzen gerissen hat. Mitglied der heiligen Dreieinigkeit. Mitschöpfer des ersten Adam. Und dieser zweite Adam wurde Mensch. Er wurde Adam wie wir. Und er kam zu uns mit einem Ziel. Die kaputte Beziehung zu unserem Schöpfer wieder zu heilen. Und dazu musste dieser zweite Adam diese dicke Mauer durchbrechen, hinter der wir uns verschanzt hatten. Gegen unseren Schöpfer. Er musste die Mauer unseres Unglaubens durchbrechen, die Mauer unserer Selbstgerechtigkeit, die Mauer unserer Schuld. Und Jesus hat das geschafft. Jesus hat es geschafft, diese Mauer einzureißen durch seinen Kraftakt am Kreuz. Dort, wo er alle Strafe auf sich zog, die wir verdient gehabt hätten. Dort, wo er in diesem Kraftakt meine Schuld gesühnt hat und deine Schuld gesühnt hat. Wo die Strafe trug, die wir verdient hätten. Dort wurde aus unserem Schöpfer unser Erlöser. Und wenn einer bezahlt für alles, dann kommen die anderen frei. Da bei Jesus ist jetzt die einzige offene Tür, durch die du zu deinem Schöpfer zurückkehren kannst. Die einzige offene Tür, durch die du in seine Arme flüchten kannst. Und noch steht diese Tür offen. Noch ruft Jesus. Noch fordert er uns auf und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Zuletzt. Ja, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Und diese Imago Dei, die er uns verliehen hat, ist unheimlich ernst. Denn sie macht uns Menschen letztlich unsterblich. Wir sind die einzigen Schöpfungsprodukte, die unsterblich sind. Diese Imago Dei gibt uns Anteil an seiner Ewigkeit. Alle anderen Geschöpfe werden vergehen, nur nicht der Mensch. Oder wie es Pfarrer Theo Lehmann zu Recht in seinem Lied gedichtet hat: Wer stirbt, der wird nicht nur zur Erde. Gott ruft ihn zum jüngsten Gericht. Finsternis bleibt für die einen zuletzt. Die anderen dürfen ins Licht. Es ist gefährlich, ein Mensch zu sein, aber es gibt ewige Sicherheit und Geborgenheit bei Jesus. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass wir zu dir flüchten dürfen. Danke, dass du in unsere zerrissene und zerschundene und von Schuld überwucherte Menschheit hineingekommen bist. Dass du der zweite Adam geworden bist für uns. Wir beten dich an, allmächtiger Schöpfer, dass du noch diesen weiteren Weg gegangen bist. Dass du uns trotz unserer Rebellion, trotz unserer Vermessenheit und Ignoranz nicht in unserem Sumpf gelassen hast, sondern dass du den zweiten Adam geschickt hast. Und wir bitten dich, Herr, dass noch viele, viele diesen Weg durch diese einzige Tür, durch die dicke Mauer hindurch finden. Wir bitten dich, hilf uns als Gemeinde, dass wir dieses Evangelium weiterhin ausbreiten dürfen in unserer Stadt und wo immer du uns Türen dafür öffnest. Und hilf, dass noch viele Menschen, die deine Imago tragen und die dich doch verachten und ignorieren, dass sie erkennen, dass sie aus deiner Hand kommen und dass sie dich brauchen. Du, der du alles für uns getan hast, dir gehört unser Lob und unser Leben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.